Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf zwei rein hessische Spitzenwinzer, nämlich einmal auf den Daniel Wagner. Grüß dich, Daniel.
Hi. Servus.
Und du hast uns einen ganz tollen Gast heute eingeladen, ne?
Ja.
Nämlich den H.O. Spanier oder Hans Oliver Spanier.
Freut mich.
Du hast gesagt, ich darf H.O. sagen, ne?
So kennen mich die meisten.
Ja. Also wir haben jetzt hier zwei Winzer am Tisch, aber eigentlich drei Weingüter. Und alle haben Doppelnamen. Das müsste mir jetzt mal erklären, wie das geht. Also einmal Wagner-Stempel aus Sieversheim.
Wagner-Stempel ist ganz einfach. Früher hieß der Betrieb Stempel und mein Vater hat 1970 da eingeheiratet und dann hat er den Namen Wagner mitgebracht. Und da es mehrere Stempels und mehrere Wagners gibt, haben wir uns für den Doppelnamen entschieden.
Okay.
Wir an sich heißen aber nur Wagner.
Ja. So, und da drüben wird es jetzt besonders kompliziert. Du heißt Spanier?
Also erstmal ein Kühling-Gillert. Das ist das Weingut meiner Frau. Mhm. Und mein Schwiegervater heißt Gillert, kommt aus Oppenheim, hat in Bodenheim eingeheiratet. Und das Weingut in Bodenheim wurde nie von Männern geführt, sondern immer nur von den Frauen. Die Männer blieben entweder in Kriegen, die waren immer Offiziere und so weiter, wie das ja hier an der Rheinterrasse oft der Fall war. Und als dann eben Caroline und ich geheiratet haben, ging es darum, ob man die Güter irgendwie und... Das war mir aber zu gefährlich, weil die Männer beißen immer irgendwie ins Gras bei dem Spiel. Und aus dem Grund haben wir gesagt, das lassen wir jetzt halt immer separat laufen, das ganze Thema.
War das in der Geschichte so?
Das war so. Ja, genau. Die haben immer ins Gras gebissen. Und bei Battenfeld Spanier ist es so, der Battenfeld war mein Nachbar.
Ja.
Und ich war 17, 18, als wir uns wirklich eng angefreundet haben und leider letztes Jahr verstorben. Und vorletztes Jahr. Und er hat mir so ein bisschen diese Bohème gezeigt. Er hat mir so ein bisschen dieses große Leben gezeigt. Er kam aus, ursprünglich geboren in Karlsruhe, viel in der Welt unterwegs gewesen und hat in Hohenzollern eben dieses Weingut gekauft, musste nie davon leben, von dem Weingut. Mit ihm war ich zum Beispiel einmal im Monat, waren wir in Auberge de Lille, Mittagessen, aber nicht irgendwie geplant, sondern er kam dann, was tust du gerade? Und er hat das Leben einfach mehr gefeiert und das war schon cool. Und ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nie diese Idee von Wein bekommen.
Okay. Und er hat ein Weingut gehabt, das du dann übernommen hast? Oder du hast nur den Namen übernommen? Oder wie war das?
Es war, also wir haben relativ oft zusammengesessen und viele Flaschen geöffnet.
Mhm. Das ist schon mal eine gute Grundlage für alles, oder?
Das ist die Grundlage des Lebens. Ja. Die Grundlage des Lebens ist, ja, zusammenzusitzen und
aber
sich auszutauschen.
Aber geheiratet haben sie nicht.
Nee, geheiratet haben wir nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, du, pass auf, Spanier als Weingutsname... Mhm. Geht so. Hm. Battenfeld Spanier hört sich irgendwie viel cooler an. Hm. Ich pachte deine Weinberge, aber Kohle gibt es keine.
Okay.
Und wir fusionieren quasi und nennen den Betrieb Battenfeld Spanier. Und das war 1990. Irgendwann wirst du ein VDP-Betrieb sein. Irgendwann wirst du wirklich zu den guten Betrieben der Region gehören. Aber das war's an Agreements. Mehr wird es nicht geben. Und ja, so machen wir es und so ist es entstanden.
Okay.
Das war ein klassischer Handshake-Vertrag sozusagen.
Er war auch froh, dass sein Name irgendwo auch weiterlebt.
Genau.
Ich glaube, er hat auch keine Kinder, oder?
Ah ja, das hört sich ja gut.
Dann hat sich das so ergeben.
Ja. Und ihr seid befreundet, weil ihr beide Doppelnamen tragt.
Nee, ich fand der H.O. schon immer cool in der Schule, weil er immer zu spät kam.
Wir kamen beide zu spät und hatten keinen Platz mehr. Das war das Thema. Ich sag, das ist 31 Jahre her.
Was haben wir denn jetzt hier im Glas? Weil wir haben schon was jetzt hier von Battenfeld Spanier im Glas, oder?
2011, Blanc de Blanc, Chardonnay.
Mhm.
Zum Wohl.
Zum Wohl, Chin-Chin.
Chin-Chin.
Sehr schön.
Ein toller Sekt.
Letztes Jahr im Oktober degagiert, 8 Jahre Hefelager. Wenn man gern Champagner trinkt und 2007 kam unser erster Sohn. Da habe ich 2007 habe ich den ersten Blanc de Blanc wirklich rein und in der Art und Weise. Und der liegt immer noch auf der Vollhefe.
Okay.
Der ist noch nicht angerührt. Wir haben mit 9 haben wir angefangen, jetzt kam 11 und nächstes Jahr kommt 10. Und das ist jetzt dann so 10 Jahre Hefe. Soll das also, das ist die Idee dahinter.
Okay. Aber aus einem Jahrgang kommt er immer.
Es ist immer ein Jahrgang, genau.
Mhm. Ja, ist toll.
Das ist immer Vintage. Das ist rein Chardonnay.
Das ist rein Chardonnay.
Mhm. Ist cool.
Was sagst du dazu? Ich kann immer nichts sagen, außer schmeckt mir oder schmeckt mir
ja,
nicht.
Ja, ich liebe das halt, weil das ist halt so, hat so schon diese Brioche-Note und hat so dieses Wilde auch von der Hefe. Aber trotzdem ist es präzise von der Mineralik. Aber ich mag das halt, wenn Sekte so nicht die Frucht im Vordergrund steht, sondern halt diese Hefenote und diese Brioche. Und da gehört das halt zu.
Mhm. Ja.
Aber es Brut Natur.
Ja. Brut Natur. Ja. Das ist eh so ein Thema, auch jetzt bei dir, dass du gesagt hast, du versuchst eigentlich fast gar nichts zu machen, wenn die Weine im Keller sind. Ne? Also wirklich ganz naturnah. So, das machst du ja eigentlich auch, Daniel. Gell? Da seid ihr euch sehr einig.
Das ist so der handwerkliche Weinbau. Ja.
Ja.
Eben, das ist
Ausbau vor allem auch.
Was ist denn dann der Unterschied zu denen, die immer sagen, sie machen Naturwein? Was machen die denn dann?
Was ist Naturwein? Also ich meine, die Weinberge, wenn der Mensch nicht eingreifen würde in das Geschehen, dann gäbe es keinen Wein. Mhm. Wir kultivieren alle unsere Weinberge und ernten unsere Traube und vergären die und bringen die in ein Fass rein. Und
also, das ist aber auch letztendlich das, warum wir wirtschaften. Also jeder von uns wirtschaftet und der Weinbau ist eine edle Landwirtschaft. Aber ob man Gemüse anpflanzt oder was auch immer, es muss kultiviert werden. Mhm. Und genauso wie es in der Musik die Hochkultur gibt, so ist eben Weinbau auch Hochkultur letztendlich von der Anbaumethodik etc. pp. Hier. Dieses, wir lassen es mal, wie es ist und wie es die Natur liefert etc., das ist für uns kein per se Ansatz für große Weine eben auch. Und das ist letztendlich, am Schluss geht es nur um die Frage, was sind große Weine, was sind keine großen Weine. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man mit ein paar Leuten zusammensteht und genau das Thema diskutiert. Und dann kommt einer und macht einen großen alten Bordeaux auf. Mhm. Dann merkst du ganz schnell alle Gläser Richtung alten Bordeaux schießen und alle wollen den Wein trinken. Mhm. Oder irgendwie ein 1949er Moselfeinste Auslese. Ich meine, das Ding hat teilweise 3000 Gramm Schwefel oder irgend so, Milligramm Schwefel. Also es ist so irrsinnig. Und letztendlich, was ist Wein? Wein ist das einzige Kulturgut und Industriegut des Menschen, was nicht, oder Lebensmittel, was nicht altert. Mhm. Außer Zucker. Kristallzucker altert nicht. Jetzt an Weihnachten ist natürlich immer die Zeit für tolle Flaschen zu öffnen. Ich habe jetzt an Weihnachten haben wir 1934er, meine Tante ist 34 geboren, haben wir einen 34er Riefsalt. Das ist ein Süßwein. Und haben wir geöffnet. Das ist ein Erlebnis letztendlich. Mhm. Ich meine, der Wein ist 2013 abgefüllt. Der hat bis 2013 hat es in Fässern gelegen. Und der wurde 2013 gefüllt. Das ist ein Hochgenuss letztendlich. Mhm. Den hat nicht nur Schwefel, sondern eben auch Süße, konserviert und Alkohol. Das hat auch 20 Alkohol, das ist wie ein Pottwein. Und das ist doch letztendlich faszinierend. Und das soll doch bitte unser Anspruch sein.
Ja, das machst du mit einem naturtrüben Wein ohne Schwefel nicht.
Eben.
Der ist einfach nach 3 Jahren oder so, ist er halt durch. Ja. Ja. Und das ist so, eigentlich kann man es so betrachten
wie
Bier. Ja. Also Bier hält halt auch nicht ewig. Ja. Und große Wein hält halt auch ewig.
Das ist so eine Art Konservierungsstoff, der Schwefel, kann man sagen, oder?
Darf
man
das Stabilisierungsstoff,
sagen? Stabilisierungsstoff,
ja. Stabilisierungsstoff, ja. Man muss ein paar Dinge unterscheiden. Unser gemeinsames Thema ist ja per se die Herkunft. Mhm. Und für uns geht es eben um den Porphyrboden ins Glas zu bringen, in seiner Offenheit, in seiner Finesse,
in seiner Reinform
und großes Terroir. Davon gibt es eben nicht viel. Und das ist einfach das große Spiel. Und genauso wie den Rotschiefer, die Steillagen im Niersteiner im Hang. Oder wie eben am Frauenberg der Kalkfels. Und das sind ganz wenige Plätze letztendlich. Und da geht es eben darum, diese Reinstform zu zelebrieren, zu feiern. Und wenn ich eben, sagen wir mal, 1C-Lagen habe, dann ist es wunderbar. Dann versuch irgendwie dir eine Nische zu erarbeiten, ja, wo du dich wohlfühlst. Aber steh dahinter und mach nicht nur noch 3 andere Linien nebenher. Das ist doch immer mein Kritikpunkt. Wir machen alles. Damit habe ich immer so ein bisschen mein Thema, weil man muss auch hinter was stehen.
Profilierung ist wichtig. Mhm. Und da geht momentan, das geht in alle Richtungen. Ja,
okay.
Gerade bei den Jungen.
So ein bisschen inflationär gerade, was da so passiert.
Ja, die meinen, sie müssten alles machen. Ja, und das ist halt irgendwie schwierig.
Ja, wir beide haben ja erlebt, wie der rheinhessische Weinbau komplett am Boden lag. Mm. Also Ende der 80er Jahre zwischen 87, 88 und 91 war quasi Stunde Null. Aber wirklich Stunde Null.
Ich meine, hatten die da Milch mehr gekostet als ein Liter Wein, ne?
Exactement, genau. Ja. Und das ist das große Spiel. Und wir saßen dann auch in Oppenheim auf der Weinbauschule und mussten uns immer noch diesen gequirlten Mist aus den 60ern und 70ern anhören. Immer noch diesen Schrott.
Ja.
Und um uns herum saßen eben die Kollegen, die immer noch denselben Blödsinn von zu Hause mitgebetet haben, wo wir gesagt haben, macht mal die Augen auf, schaut mal über den Tellerrand raus, fahrt mal ins Burgund, fahrt mal nach Bordeaux. Daniel war in Italien gewesen und da war Aufbruch, da ging es aber sowas von vorwärts, weil alle gemerkt haben, wir müssen raus aus diesem Blödsinn, der passiert jetzt seit war. Vielleicht war sogar gut, weiß man ja nicht. Aber das 71er Weingesetz und dann eben noch der Weinskandal. So, und dann war ihm klar,
Guten Tag, Glück jetzt wohl, ist... Ne? War das ja, war genau. der Weinskandal, 87, das hat ja dann letztlich ja, alles kaputt 84. gemacht. Ne?
Wobei das Weingesetz von 71, wo wir übrigens beide auch geboren sind,
okay.
hat auch schon echt viel Mist. Das wurde eigentlich gemacht für die Kellereien und nicht für die Winzer.
Was hat denn das Weingesetz besagt von 71?
Das hat sich verabschiedet von der Herkunft.
Okay, also keine Lagen mehr definiert.
Großlagen, es hat Großlagen geschaffen, was ich eigentlich für eine totale Katastrophe halte. Ja. Mhm.
Das war die eine Katastrophe.
Oppenheimer Grödenbrunn, genau. Ja, ist ein Wein, der dem Verbraucher oder dem Konsumenten eine Herkunft vorgaukelt. Die Herkunft umfasst aber 5 oder 6 oder was weiß ich, wie viele Ortschaften.
Okay, also und das ist klar, dass das nicht gleich schmeckt. Das hat nicht den gleichen Boden.
Das war das eine große Problem. Das war für die Kellereien und für den Export.
Nur aus dem Grund, dass die Kellereien halt riesige Mengen zusammenpumpen konnten.
Und sagen konnten, dass jetzt Oppenheimer Grödenbrunn zum Beispiel.
Richtig, ja. Und irgendwas draufschreiben konnten, wo Oppenheim stand.
Ja.
Das war dann irgendwie bekannt in den Köpfen der Konsumenten.
Ja.
Und der Grödenbrunn war das eigentlich eine Einzellage früher?
Ich weiß nicht. Nee, gab es
auch egal.
War eine
Erfindung.
Ja, war eine Kunstschöpfung.
Und das war eigentlich für mich eigentlich eine Verbrauchertäuschung.
Okay.
Und, ja, und dann eben die Loslösung der Lage. Das ist also, ob das jetzt aus dem Steilhang in Nierstein kommt oder eben unten am Rhein oder oben auf dem Plateau, das war alles egal. Und das war dann am Schluss nicht mehr vermittelbar.
Ja, man hat deutschen Wein eigentlich, die Qualität an deutschen Wein festgemacht an dem natürlichen Zuckergehalt des Mostes.
Okay.
Und wenn du sowas machst, dann ist eigentlich die Panscherei vorprogrammiert. Mhm. Weil es war damals so, je süßer, umso teurer wird es bezahlt.
Wie verrückt auch, gell? Ja. Wenn wir das jetzt mal auch heute sehen.
Ja, und dann kamen die ganzen Rebsorten, dann kamen die ganzen Neuzüchtungen und dann die halt auf Zucker gezüchtet waren und eigentlich nicht auf Geschmack, sondern nur auf Zucker.
Ja.
Es war eben nicht konsequent, wenn man gesagt hätte, im Steilhang zum Beispiel, es darf nur Riesling dort stehen.
Mhm.
Punkt.
Mhm.
Und sonst nichts, dann hätte man schon viel gemacht. Für jeden war was dabei. Und das ist, wenn der große Kompromiss gebraucht wird.
Mhm.
Und das war natürlich damals, das war der Knickschuss, kurzum. Mhm. Resultierte aber eben daraus, wir kamen aus einer gewaltigen Krisenzeit, bis in die 50er Jahre noch raus. Und da braucht der Mensch süß. Dieses Verlangen nach süß. Und das sieht man immer also nach Krisenzeiten, Schokolade, alles was süß. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt ein Aktiendepot zu investieren hätte, würde ich glaube ich in Schokoladen.
Und Zucker.
Ja, Schüller, Eiscreme oder irgend sowas.
Oder Shampoos.
Ja. Wir haben ja jetzt hier wirklich ganz viele verschiedene Weinregionen fast am Tisch, obwohl ihr beide aus Rheinhessen kommt. Die ganzen Weinberge von Kühling-Gillert.
Das sind in Nierstein und Oppenheim, Nierstein, Bodenheim.
Mhm. Und dann die Weinberge von Battenfeld-Spanier.
Im südlichen Monegau. Also sind 7 Ortschaften insgesamt.
Und schon in der Pfalz auch, ne?
Oder? Und in der Pfalz mittlerweile, genau.
Ja, verrückt.
Ja, und dann, also Zellertal.
Ja, und dann bist du tatsächlich, haben wir zwar schon mal gesagt, aber du bist der nördlichste Teil von Rheinhessen.
Ich bin fast an der Nahe.
An der Nahe.
Ja, also
auch ganz unterschiedliche Böden dort, ne?
Ja, Sieversheim ist halt alles vulkanisch.
Mhm.
Da haben wir auch einen Wein jetzt, den nächsten. Das ist Porphyr.
Haha, so freue ich mich schon drauf, ja.
Das ist eigentlich so die Visitenkarte oder das Weingut und auch ein wichtiger Wein, deshalb habe ich eigentlich auch mitgebracht.
Ja.
Porphyr ist eigentlich das, was jeder probieren muss, wenn er aufs Weingut kommt.
Das ist mitunter der Eigenwein von Wagner Stempel, Porphyr.
Ja. Wenn wir jetzt über Herkunft sprechen und diese Herkunft in den Wein reinzukriegen, wie unterscheiden sich auch die Weine, die da rauskommen?
Am Schluss geht es per se nur darum, ökologisch zu wirtschaften. Das ist der ganz große Schritt. Punkt. Und wenn du das schaffst, in seiner Klarheit, mit dem allem, was dazugehört, dann ist er super konsequent. Da geht es jetzt sogar noch um Tiere, um wirklich Kreislaufwirtschaft, mit eigenem Kompost und so weiter. Dann hast du quasi schon, sagen wir mal, 93% der Strecke hast du schon mal gegangen. Und dann kommt dazu die Unterschiedlichkeit. Am Schluss ist sie gar nicht so frappierend. Die ist extremst frappierend, wenn man sie jetzt halt nebeneinander probiert. Aber am Schluss geht es darum, dass dieses handwerklich, diese Perfektion, das ist das, nach was wir streben. Mhm. Und die Perfektion ist eben 99,999. Wenn sie irgendwann mal die Dezimalstelle hinwegfällt, dann haben wir schon Fehler gemacht. Okay. Und das ist halt der Battle letztendlich auch, der ja auch Spaß macht.
Ja.
Jedes Jahr nach dieser Perfektion zu streben, ja, grundsätzlich.
Aber von jetzt, du fragst ja, dass die Unterschiede vom Terroir sind halt, bei uns sind die halt vulkanisch, ja, mhm, und sind eher kühl vom Standort her, weil wir auch recht hoch liegen, so bis 300 Meter geht das, ja, und auch durch das Nordpfälzer Bergland, also durch das Appelbachtal, was sich aus dem Nordpfälzer Bergland heraus erstreckt, bringt halt nachts Kaltluft, mhm, und von daher haben wir es immer auch von der Reife immer ein bisschen später, und in Verbindung mit den mineralischen, mit den steinigen Böden gibt das halt so eine, ja, eine schöne Grip halt in der Salzigkeit, mhm, in den Weinen.
Man könnte es vereinfachen.
Ja.
Der Rote Hang ist mit Abstand das älteste Terroir, was wir haben.
Ja.
250, 280 Millionen Jahre alt. Vulkanisch geprägt. Um Sieversheim etwa 120 Millionen Jahre alt.
Mhm.
Das Zellertal, Kalkriff, ist der Benjamin. Der ist erst so 35 bis 40 Millionen Jahre alt.
Okay, verstehe.
Also das ist das Jüngste.
Also es ist eigentlich das Rotliegend an der Rheinfront durch Kühling-Gillert.
Mhm.
Und es ist, Entschuldigung.
H.O. übernimmt das mal.
Und es ist, es ist der Vulkangestein bei uns und es ist der Kalkgestein
beim H.O. Okay, jetzt haben wir was dann im Glas?
Wir haben jetzt 2019 Porphyr. Das ist also Sieversheimer Riesling. Kommt bei uns aus den beiden großen Lagen, also aus Herkratz und Höllberg. Ungefähr 60 zu 40, also 60 Herkratz, 40 Höllberg. Und so schmeckt halt Riesling vom vulkanischen Boden. Die Rebenwurzeln 10 Meter tief in diesen steinigen Böden geben halt diese Salzigkeit im Wein mit. Es hat immer gut Säure. Es wird zum Teil im Stahl, zum Teil im Holz spontan vergoren und ist eigentlich so, wie gesagt, die flüssige Visitenkarte des Weines.
Sehr schöne Visitenkarte. Was sagst du zu dem Wein?
Sensationell. Also es ist, wie gesagt, als wir vor über 30 Jahren sich unsere Wege gekreuzt haben.
Hättest du nicht gedacht, dass der mal so einen guten Wein macht?
Dass es möglich ist. Nein, das war damals schon klar, dass es möglich sein könnte. Nur, dass es eben jedes Jahr wiederkehrend ist, dass es immer wieder funktioniert, dass wir mittlerweile einfach ein Niveau erreicht haben. Es geht wirklich dieses Streben, immer wieder besser zu werden. Und dieses Streben inkludiert halt, Daniel hat gekauft, wie viele Halbstück sind es? 20,
Fässer,
25,
Fässer.
Halbstück Fässer, ja, neu, zack, so. Ich will gar nicht sagen, was so fast kostet.
Ja.
Macht es einfach mal so. Ja, dann eben Maschinenausstattung für den Weinberg, um noch schonender, noch präziser zu arbeiten. Und das kommt eben alles dann dazu, dass du am Schluss diese unfassbare Qualität, wie gesagt, wir reden hier von einem Mittelbauwein, das ist jetzt also nicht mal das Allerbeste, was das Weingut produziert. Und das ist schon unglaublich letztendlich.
Das duftet auch so qualitativ. Toll. Nach was duftet denn der Wein?
19 war halt, das ist schon immer noch sehr fruchtgeprägt. Ja. Das hat schon.
Das hat auch sowas.
Schon noch.
Geht jetzt gerade so in diese Übergangsphase zwischen Frucht, genau, und Mineral. Und,
toll.
Aber schon gelbe Frucht.
Genau.
Ja. Das ist schon so. Gelbe, würzige Frucht geht auch so langsam in dieses rauchig, leicht rauchig, würzige rein. Ja.
Toller Wein.
Mega, ja, großartig.
Ja, ja. Was ich ja ganz interessant fand, weil ich kannte ja sowohl die Weine von Battenfeld-Spanier und die Weine von Kühling-Gillert. Und ich dachte immer, das sind zwei Menschen, die diesen Wein machen. Mhm. Weil ich wirklich finde, der schmeckt komplett anders.
Mhm.
Und dann fand ich das total spannend, dass ich beim H.O. im Keller war und es steht ein Fass neben dem anderen. Das war, beim einen steht dann eben drauf Kühling-Gillert, beim anderen Battenfeld-Spanier. Und dann gesagt, hier, guck, da, ich mach mir, tun das da rein. Und dann, habe ich gedacht, das finde ich groß.
Das stimmt das, schon. Also es ist schon.
Es geht nur um die Herkunft.
Ja,
es geht nur um das Mineral.
Ja, weil, weißt du, ich finde, dass, wenn man das immer so sagt, es geht um die Herkunft, das ist immer so theoretisch.
Das ist so eine Floskel.
Ja, ist so eine Floskel. Und ich fand halt immer, dass die Weine so unterschiedlich schmecken. Und dann sehe ich, und ich dachte, das machen zwei komplett verschiedene. Und dann sehe ich wirklich, das macht ein Mensch und es steht nebeneinander im gleichen Keller. Und da wurde mir so bewusst, was eigentlich dieser Begriff Herkunft wirklich bedeutet.
Genau.
Oder bedeuten kann.
Das war auch einer der Gründe, warum wir Kühling-Gillert, man hätte auch Spanier-Gillert gründen können, wieder nochmal neue Namenskonstruktion.
Ja.
Aber es war jetzt irgendwann klar, Kühling-Gillert ist eben diese Rheinterrasse, ist die Rheinfront und Baden-Württemberg-Spanier ist der Wonnegau. Und weil beide Weintypen auch so unterschiedlich sind.
Mhm.
Und das eben zu erhalten. Aber es ist dann schon auch ein langer Weg, es zu übersetzen. Also selbst jemand wie du, der sich ja schon dann auch auskennt, dem ist das ja dann auch nicht so klar. Aber trotzdem ist es einfach, das ist mitunter die größte Story, die man erzählen kann, wenn man Böden schmeckbar machen kann. Mhm. Und zwar nebeneinander.
Ja, aber das selbe ist Presse, eben so beeindruckend
selbe
gewesen,
Idee.
Ne?
Ja.
Gleiche Keller.
Gleiche Keller und keine Hefe, gar nichts. Ich komme eben gerade aus dem Keller. Also wir haben jetzt gerade die letzten Fässer. Heute Morgen haben wir geschwefelt. Oh, Schwefel. Aber da.
Hau wurde aus der Gruppe
entfernt. Genau, raus.
Ja, aber deine Frau ist ja auch vom Fach. Da musst du, und jetzt machst du aber den Wein und du sagst, normalerweise haben ja die Frauen immer die Weingüter geführt. Wie läuft das so bei euch zu Hause?
Ja, Caroline führt jetzt halt auch schon eben die Weingüter, das muss man schon sagen. Ich bin halt derjenige, der sich um die Weinberge kümmert, um den Keller kümmert, etc. pp. Aber wir haben eine ganz elegante Arbeitsteilung mehr oder minder. Caroline kümmert sich quasi alles, was Büro ist, ab da geht's bei ihr richtig los und ich bis zum Büro, mehr oder minder. Aus dem Grund laufen wir uns auch per se nie über den Weg, beruflich.
Das Geheimnis einer gut funktionierenden Ehe. Ah.
Aus dem Grund weiß ich auch viele Dinge gar nicht und kommt damit gut zurecht.
Ja.
Also, ich kann damit umgehen.
Und du hast aber zu mir gesagt, zum Schluss würde sie probieren und wenn sie Daumen hoch gibt, ist okay und wenn sie Daumen runter macht, dann
Caroline
nicht.
Caroline ist die letzte Instanz. Also so. Wir probieren jeden Morgen um 10 Uhr bis 12 probieren wir Fässer. Und
also jetzt in der Zeit.
Also jetzt in der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das geht auch an die Leber, oder?
Bis Mai. Okay. Bis Mai probieren wir jeden Morgen 2 Stunden Wein. Ja. Und da werden dann die finalen Weine zusammengestellt. Mhm. Und Caroline ist die letzte Instanz. Also sie hier sagt, so machen wir es. Oder eben nein.
Und dann ist aber auch echt schlechte Stimmung, oder? Wenn die sagt, nee, also, dann müssen wir nochmal ran.
Ja, es ist dann schon. Aber als Mann lernt man, es bringt nicht viel zu diskutieren. Akzeptier's, steck's ein und akzeptier's, wie es ist.
Okay, verstehe. Ich habe ja so ein bisschen auch gelesen, ne? Ich muss mich ja ein bisschen einlesen, weil das, was ihr mir sagt, ist ja gut und schön, aber man muss ja noch so ein bisschen recherchieren. Und dann habe ich dann wirklich so Artikel gefunden, wo man dann gesagt hat, eure Hochzeit damals, das wäre so wie Brangelina gewesen.
Für Sporte. Ja, also schlimm.
Fragt mich halt jetzt so.
Also der,
bin ich noch nicht so drin in dem Weinzirkus.
Wer schreibt denn das?
Keine Ahnung. Das Allerschärfste war gewesen, es war mal ein doppelseitiger Artikel in der Welt am Sonntag.
Ja.
Und der letzte Satz. Wie zu Beginn aller großen Dynastien wurde die Landnahme im Bett besiegelt. Das war der letzte Satz. Und meine Schwiegermutter, streng katholisch, wir haben eher drüber gelacht. Also Caroline und ich, wir fanden es, sagen wir mal, okay, aber okay. So, und meine Schwiegermutter, Gegendarstellung.
Ja, und die Gabi war so.
Die Gabi war nicht gut drauf nach dem Artikel. Dabei war der Artikel wirklich gut, also war wunderbar.
Der letzte Satz halt
der letzte
war so ein bisschen,
Satz war,
aber es waren natürlich, haben sich zwei große Weingüter damals zusammengeschlossen. Ne? Das ist natürlich schon mal ein großer Artikel.
Naja, Kühle-Gillot war jetzt per se nicht groß.
Nicht so groß.
Kühle-Gillot hatte 8 Hektar und Kühle-Gillot war nie wirklich groß gewesen und mein Schwiegervater
ist auch heute noch nicht.
Ist auch, ja, jetzt schon ein Kühle-Gillot hat 18 Hektar. Mein Schwiegervater hat grandiose Spätburgunder gemacht, also wirklich grandiose Spätburgunder, geniale Süßweine.
Habt ihr heute auch richtig alte Parzellen, Spätburgunder?
Uralte Parzellen,
toll.
Genau, war der erste, der schon damals grün veredelt hatte, also der Wurzelstock unserer ältesten Standardveredlung. Mhm. Der letzte, der Wurzelstock vom ältesten Pinot, den wir haben, der ist mittlerweile fast 70 Jahre alt.
Wow.
Also das ist schon mega, was der Mann geleistet hat, auch weinbaulich geleistet hat. Mhm. Das ist immer das große Spiel für mich, auch weinbaulich. Und Süßweine. Also wir haben an Weihnachten haben wir getrunken 89er, 91er, 94er Beeren auslesen. Das ist auch ein Weltrekordwein, das wusste ich gar nicht mehr. Er hat die mit 320 Öxle Spätburgunder TBA gemacht. Und das ist ein Weltrekordwein. Und das Zeug, Wahnsinn, unglaublich, also wirklich unfassbar. Das ist,
richtig gut, ne?
Mega.
Also, ja?
Das hält noch für 1000 Jahre.
Wahnsinn.
Das ist null gealtert, null.
Jetzt habt ihr ja aber das Weingut auch ganz gut, dadurch, dass die Weingüter ja ein bisschen zusammengeschmolzen sind, habt ihr ja auch sehr modernisiert und so neu gebaut.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein großer Mosaikstein oder ein großer Puzzlestein in unserem Erfolg, dass unsere Eltern nie irgendwo negativ interveniert haben. Mhm. Und dass mein Schwiegervater zum Beispiel auch, der war immer bei allem dabei. Und der hat echt auch...
Dein Vater auch.
Mein Vater sowieso, aber die haben echt auch dicke Dinger schlucken müssen. Also mein Schwiegervater zum Beispiel, da waren Kaulin und ich noch gar nicht verheiratet, habe ich gesagt, jetzt wird hier alles mal auf ökologisch umgestellt. Okay. Und wir fangen mit dem Steilhang an. Der Steilhang, das muss man damals wissen, der komplette rote Hang, damals war Herbizid ganz flächenbehandelt. Mhm. Da wuchs nichts, da war Leben wie eine Wüste Gobi. Mhm. Und dann kam so einer vom Hinterland zu der große Reiche und Berühmte an die Rheinterrasse und sagt, das machen wir jetzt alles immer ganz anders. Ja. Und auch das ging, also wirklich ohne Reibungsverluste.
Ja, okay.
Grundsätzlich. Aber das ist, glaube ich, ein riesen wichtiger Punkt.
Das war ein ganz wichtiger
Punkt. Auch in unserer, in unseren Anfängen, ne? Mhm. So in dieser ganzen Aufbruchsstimmung in Rheinhessen, ja? Weil es gab doch schon dort, also viele Generationskonflikte, was man so hört bei anderen Betrieben, das hatten wir beide nicht. Mein Vater hat auch immer gesagt, boah, mach mal, ja.
Mach mal.
Der hat nie irgendwas dagegen gehabt.
Weil es große Landwirtschaft war. Also das ist das, was man immer so vergisst. Per se sind wir ja große Landwirte, nichts anderes. Und eine Landwirtschaft bedeutet halt eben auch, es muss aus dem Wingert kommen.
Das war aber schon ein Umschwung natürlich, dass man sagt, man macht es ökologisch und so. Das heißt, man arbeitet mehr.
Selbst da ging es.
Kostet mehr Geld. Ne? Ja. Ist ja so ein...
Wir kamen ja eigentlich aus der Landwirtschaft. Der Betrieb war ja früher mehr ein landwirtschaftlicher Betrieb.
Ja.
Mit viel Ackerbau und der Weinbau lief ja eigentlich mehr oder weniger nebenher. Ja. Ich habe ja 92 dann mich entschieden, dann Winzer zu werden und dann habe ich ja angefangen und mein Vater, muss man natürlich auch sagen, der war, glaube ich, auch ehrlich gesagt ganz froh, ja, dass er sich um die Weinberge nicht mehr kümmern musste. Ja. Und da hat er ja gesagt, ja,
mach mal.
Kannst machen, was du willst. Ja. Das war echt gut. Aber er hat trotzdem war trotzdem dabei. Also er hat trotzdem war immer eine Riesenhilfe, ja, weil er halt auch Erfahrung hatte und man konnte immer jemand fragen auch. Und hat auch viel halt im Weingut dann auch mitgearbeitet.
Mhm. Also ihr hattet beide einen Grundstock, ne? Das war wichtig und trotzdem die Freiheit.
Kein Gegenwind.
Und kein Gegenwind.
Ganz wichtig.
Ja. Grundstück ging so.
Bei dir ging so, gell? Du musstest eigentlich komplett neu anfangen.
Wir haben beide von vorne im Prinzip angefangen.
Ja. Dein Press war wie alt, die Kälte?
Ich hatte 1992 an Weihnachten habe ich meinen ersten Edelstahltank geschenkt gekriegt.
Oh, wow.
Okay. Den habe ich heute noch. Der hat einen Ehrenplatz. Sonst gab es da nichts. Es gab 30, 40 Jahre alte Kelter. Und weil wir nicht Pumpe wollten, dann haben wir geschippt auf die Kelter drauf, die Trauben, um halt schon zu arbeiten. Mhm. Ja. Und das war so der Anfang. Ja. Also im Prinzip haben wir beide von ganz vorne an.
Also mein Vater hat Mitte der 80er Jahre schon, der hatte auch nie wirklich Lust auf Weinbau. Und das war ihm, mein Vater war mehr so im klassischen Handel unterwegs. Das hat ihm mehr Spaß gemacht.
Also verkaufen?
Verkaufen.
Und wer hat das dann gemacht?
Ja, eigentlich niemand mehr. Also wir hatten auch faktisch keine Weinberge mehr. Es waren dann noch 3 Hektar, waren noch übrig am Schluss. Mhm. Die waren aber auch eher schlecht als recht. Und ich habe ja dann schon, mit 16 schon angefangen, dann die Schlepparbeiten zu machen. Mhm. Mit dem, was noch da war. Und habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich das mache. Und was aber sich mehr so dramatisch anhört, was aber gar nicht war. Es war einfach so gewesen. Und eins muss man natürlich sagen, dass wir diesen Strukturwandel, das ist wie, wenn man jetzt sagt, Steve Jobs und Apple und der hätte 3 Jahre früher und 5 Jahre später keine Chance mehr gehabt, es zu tun. Genauso wie Bill Gates oder so. Es war die Zeit. Und das war bei uns eben auch das Thema. Es war die Zeit. Wir hatten einfach das Wahnsinnsglück, genau in diese Spanne reinzuknallen, wo es möglich war. Wir bekamen die besten Wingert. Wir bekamen,
ich kann sagen, du konntest sehr gute Lagen aufkaufen.
Du konntest die besten Lagen bekommen, genau. Du konntest dir auch, du hattest noch ein bisschen Zeit, dir auch Gedanken zu machen, was wird mein Weg sein, in welche Richtung wird es gehen. Dieses permanent im Leben musst du ja abbiegen, links, rechts. Mhm. Das sind ja immer 50-50 Entscheidungen. Kann funktionieren, muss nicht.
Ja.
Und da hatten wir eben auch wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber es hört sich mal alles so hochtrabend an, aber grundsätzlich war, unser größter Freund war der Zeitgeist. Mhm. Und den haben wir halt komplett mitgenommen. Was Glück war, nichts anderes.
Was meinst du denn genau mit Zeitgeist?
Ja, man sieht diese, hier an der Rheinterrasse, du siehst diese wahnsinnig schönen alten, großen Güter mit den Wahnsinnskellern da unten drunter. Und Die Zeit ist an ihnen leider so ein bisschen vorbeigeschrammt. Mhm. Und es sind auch viele Betriebe dabei, die auch wirklich toll funktionieren, keine Frage. Nur, was unser Thema, unser beider Thema ist, der große trockene Weißwein aus der großen Lage, das war eben vor 30 Jahren gar nicht möglich. Und und dann kamen wir und es wurde auf einmal möglich, weil eben der Zeitgeist auch in diese Richtung gespielt hat. Hier und da hat uns der Zeitgeist auch so ein bisschen verlassen, wenn ich so an die 2007er Jahrgänge denke. Es ist alles zu fett, zu süß. Da haben wir uns nochmal so kurz verirrt vielleicht. Aber prinzipiell
ja, das war
eine der besten. Und das ist schon unglaublich, dass wir wahrscheinlich die spannendste Phase des Weltweinbaus aktiv mitbegleitet haben und mitbegleiten. Das ist schon krass.
Zumindest in Deutschland.
Ja, auch des Weltweinbaus.
Meinst also, du
es? Ja, absolut, definitiv. Ja? Also es gab noch nie so viele große Weine auf dem Planet. Es gab noch nie so viel Investition in Wein und so viel Glauben, so viel Lust auf Landwirtschaft, auf Wein, auf auch wieder Rückbesinnung. Als ich anfing, Bordeaux war auch eine Herbizidwüste damals. Mittlerweile ist alles wieder grün, ökologisch. Mhm, ja. Also deswegen ist es unglaublich, was da passiert ist die letzten 30 Jahre.
Aber dass sich eine Stilistik weiterentwickelt, ist ganz normal. Ja. Also so gerade 2003 war eigentlich das Jahr, wo so der Jahrhundertsommer, ja. Mhm. Davor haben wir zwar auch Reifetraube geerntet, aber halt, wir haben uns 2003 alle über Reifetrauben gefreut. Mhm. Ja, total, das war genial. Und wollten das auch in vollem Maße ausschöpfen, mitnehmen. Ja. Und dann waren die Weine halt so, das ging bis 2007. Ja.
So. War so dick, so ein bisschen.
Ja, süßlich, Alkoholsüße. Einfach voll alle Reife mitnehmen, was geht. Ja.
War auch so ein bisschen geprägt von der Wachau, von dem österreichischen Weinstil.
Das war der allgemeine
Der Zeitgeist.
Damals hat Parker Bordeaux bewertet. Ja.
14, 15.
Mit 14, je mehr Alkohol die hatten, umso höher war die Bewertung. Und so war das eigentlich hier auch so ein bisschen. Ja. Und dann entwickelt sich eine Stilistik immer weiter. Ja. Das ist auch gut so. Jetzt wird es ja auch irgendwie langweilig.
Ja, jetzt seid ihr ja beide total erfolgreiche Winzer, habt super erfolgreiche Weingüter. Okay, du hast gesagt, das ist auch Zeitgeist, dass ihr da hingekommen seid. Dennoch gibt es natürlich andere, die haben auch zur selben Zeit angefangen, haben es nicht geschafft. Also die Frage ist, was macht ihr anders, was macht ihr speziell, was zeichnet euch aus?
Sturheit.
Sturheit.
Sturheit. Dabei bleiben. Sturheit.
Ja, jedes Jahr halt einfach weitermachen. So das Maximum immer rausholen, was geht.
Okay.
Und das ist einfach auch Disziplin und Engagement.
Und keine Kompromisse.
Ja, genau.
Man muss es jetzt intellektuell auch nicht überfordern, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es am Schluss. Diese Disziplin ist ein Megathema. Und es sind diese vielen Abbiegungen, Wege, Gabelungen, die man nicht falsch abgebogen ist.
Auch ein bisschen Glück.
Das wollte ich schon so sagen. Und dann hast du halt einfach noch dieses Wahnsinnsglück. Und weil per se war es ja eine Wette, was wir abgeschlossen haben. Nichts anderes. Es war eine Wette, hätte klappen können, muss aber nicht. Und so muss man es auch sehen. Und es ist immer so ein bisschen Gott vergessen, wenn ich da auch den einen oder anderen Kollegen sehe, der sich immer hinstellt und sagt, es wäre alles quasi auf seinem Mist gewachsen. Dabei sind es einfach viel zu viele Faktoren, die funktionieren müssen und die zusammenspielen müssen. Und das war eben unser Glück, dass wir wenig falsch gemacht haben, grundsätzlich.
Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Ich kann auch weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum es so ist.
Das ist der Unterschied zwischen euch beiden.
Ja? Also es ist einfach so passiert. Ja. Also ich hab 1992 mich nicht entschieden, Winzer zu werden, um jetzt irgendwie so super erfolgreich zu sein, sondern einfach, weil ich Bock drauf hat.
Du wolltest guten Wein machen,
ja.
Der dir schmeckt.
Genau, ja. Und das war auch schon immer die Ausrichtung. Ich mache nur Sachen, die mir schmecken, und was mir nicht schmeckt, fülle ich nicht. Und dieses ganze... Ich war nie gut in Betriebswirtschaft. Bin ich immer noch nicht. Also überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ja. Also die Katrin, meine Frau, die schlägt oft die Hände beim Kopf zusammen, ja. Oder auch, ich habe nie gerechnet. So. Und das habe ich auch von meinem Opa. Mein Opa hat immer gesagt, Daniel, wenn du anfängst, mit einem spitzen Bleistift zu rechnen, dann musst du sofort aufhören. Dann machst du keinen Spaß.
Okay.
hat er immer recht, weil so ein Standard hat immer, ja, haben wir das oft drüber.
Hast aber auch Glück gehabt, dass es und dann auch gereicht hat immer.
Ja, das ist halt einfach so passiert.
Aber du hast halt nie einen Kompromiss gemacht wegen der Kohle.
Genau. Ja, ja, ja. Das mache ich ja heute noch nicht.
Ja.
Nie. Ich mache auch, bei uns gibt es auch keinen Zukauf. Und es ist alles aus unserer Wingert und es ist alles Gutsabfüllung und so, das ist alles, was so neben drei, also ich bin Winzer und kein Kellerei. Das ist mir wichtig.
Und du hast dir da viel Gedanken drum gemacht und hast trotzdem halt richtig gemacht.
Was heißt denn viel Gedanken?
War das dann so, dass du hin und her gerissen warst, weil du doch...
Was heißt viel Gedanken? Aber der Daniel, mein Vater, ist genauso wie der. Die stolpern immer genau so und fallen, dass es aber nicht wehtut und es geht immer weiter und so. Und das sind so Glückskinder, es sind wirklich Glückskinder. Und das war leider mir nie so wirklich beschieden. Also ich muss immer schon so ein bisschen auch immer vorher mir ein paar Gedanken machen, wenn ich dann gesagt habe, alles klar, da stehen Hohlweg gehe ich jetzt. Dann muss ich mir aber vorher schon Gedanken machen, wo kommen wir denn oben raus, wenn wir jetzt gegangen sind. Es waren diese Gedanken, die ich mir immer vorher machen musste letztendlich. Ja. Diese strategische Ausrichtung, das hört sich auch immer so hochtrabend an, die waren aber per se ja schon vorgegeben. Jetzt wird's spannender. Also jetzt ist gerade im Moment, habe ich so schon auch das Gefühl, dass ich dass viel zur Disposition steht. Und man merkt es ja auch in unserer Zeit. Unsere Zeit ist ja wahnsinnig wirr und vielleicht auch bedingt durch diese ganzen sozialen genannten Medien und es ist alles sehr aufgeregt, es wird alles genau. Und und da wird's jetzt halt auch entscheidend und wichtig sein in Zukunft, wo gehen wir denn jetzt halt hin? Was wird passieren? Und ich glaube, am Schluss kommt es nur darauf an, dass man auch wieder da dabei bleibt. Aber das wird gar nicht so einfach sein, sich nicht verbiegen zu lassen und dass die Marke stabil bleibt. Also, dass man sich als Marke nicht irgendwie zerpflückt.
Das ist aber wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich ganz stark auseinandersetzen musst, weil ihr ja zwei Marken habt, die funktionieren müssen.
Das war zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich auf abgezielt habe, wo ich mir immer schon Gedanken machen musste. Es wäre ein leichtes gewesen, eine Marke als Low Budget irgendwo und eine Marke als die Edelmarke zu etablieren.
Das wäre ziemlich fies gewesen, der Caroline gegenüber.
Na gut, wer der Gewinner gewesen wäre, wusste man ja noch
nicht damals. Die Caroline wäre dann die Edelmarke gewesen.
Ja, genau.
Derjenige, der die Menge schiebt.
Ihr
habt das schon super gemacht.
Ja, und darum ging es, dass beide Betriebe auf Augenhöhe funktionieren. Mhm. Und beide Betriebe auch dieselbe Geschichte erzählen. Weil die große Geschichte ist wirklich die Herkunft. Und die große Geschichte ist wirklich diese große Lage, die ja wirklich so klein sind, so wenig sind. Und das ist wirklich die große Story. Und das ist auch wieder, das bin ich beim Thema weltweit, genau das Gleiche. Es gibt 12 Millionen Flaschen Penfolds insgesamt, aber 300.000 Flaschen Grange von ihrem Topwein. Und das ist so, wie es einfach funktioniert letztendlich. Und wie die Welt sich darstellt.
Das muss aber jeder selbst wissen.
Also das muss jeder selbst wissen,
was er macht. Ich habe mich halt entschieden für den eher Wein, also eher den Weingutsgedanke, ja, also kein Zukauf und ich mache das, was ich ernte und das bringe ich auf die Flasche und wenn es weg ist, ist es weg. Ich will das nicht verurteilen, dass es andere Weingüter gibt, die halt nebenbei noch Zukauf und Handelsware haben. Muss jeder selbst wissen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht nicht verzetteln. Nicht in diese Billiglinie wieder reinkommen, wie es vor
auch, dass wir der Markt entscheiden.
Die Generation vor uns gemacht hat.
Aus der ihr mit Mühe rausgekommen seid, ne?
Gut, damals waren es halt süße Spätlesen, die immer billiger wurden im Export. Nur ein bisschen aufpassen. Ich appelliere immer an meine Kollegen, Jungs, lasst die Kirche im Dorf und macht euer Ding und werdet nicht größenwahnsinnig.
Was haben wir denn jetzt hier im Glas, bevor wir über die Größenwahnsinnigen reden?
Mülzheim,
das ist von dir, das ist Mülzheim.
Mülzheim.
Ja.
Was Mülzheim? Mülzheim Riesling.
Mülzheim Riesling. Also das ist der Zweitwein des Frauenbergs, des Schwarzen Herrgotts und des Silberbergs, sind drei Lagen, die da dabei sind. Es ist,
boah, der ist aber auch schön.
Es ist,
geil, Dunkelwürze.
Auch letztendlich einer unserer Eigenweine. Das ist noch die aktuelle Version, die jetzt auf den Markt kam. Von dem Wein wird es eine Late-Release-Füllung geben. Im Neubaukeller, die in 3 Jahren die erste und in 5 Jahren dann die zweite auf den Markt kommen wird. Weil das wird, glaube ich, für uns auch international wichtig und notwendig sein. Sind wir beim Thema so ein bisschen strategisch, weil die Welt trinkt zu jung. was wir machen. Die Welt versteht das noch nicht. Jeder sagt, ja, Château Haute Bailly 2008 beginnt jetzt langsam ins Trinkfenster reinzukommen. Aber kein Mensch redet bei unseren großen Gewächsen über Trinkfenster. Mhm. Es wird alles per se zu jung getrunken. Mhm. Und noch glaubt die Welt auch nicht, dass Weißweine, speziell Riesling, so hervorragend altern können, weil man trinkt eben keine trockenen Rieslinge greift letztendlich. Oder es gibt auch zu wenig große trockene Weißweine. Und das wird unsere Aufgabe sein, es den Leuten zu zeigen und auch in der Gastronomie ihr es zu zeigen. Weil es wird auch in der Gastronomie, kein Gastronom hat ja mehr ein Lager letztendlich. Und unsere Verantwortung wird es eben sein, auch mit unseren Partnern zusammen zu sagen, ihr bekommt jetzt was Gereiftes für eure Karte.
Du hast jetzt einen Reifeteller gebaut, gell?
Genau.
Da war ich ja drin. Hammerding. Warst du mal drin?
Ja.
Wahnsinn. Also ein Riesenkeller, wunderschön, aus purem Zement gebaut. Mhm. Und als ich gehört habe, auf was der Herr Oder alles geachtet hat, da sind mir echt die Ohren geschlockert, gell? Auf was muss man da achten, Nein, aber auf was muss man da echt achten jetzt, dass ein Wein gut altern kann? Das fast, kam mir fast vor, wie wenn wir über Kunst sprechen, ne? Was man alles machen muss, die Beleuchtung, die Feuchtigkeit im Raum und so weiter.
Per se weiß man, dass in modernen Betonkellern Weine schlechter altern als in alten Naturkellern. Gebaut, gesetzt mit Stein, fertig, Feierabend, unter dem Erdhügel, funktioniert besser als moderne Betonkeller. Und unsere Idee, meine Idee war, einen Naturweinkeller zu imitieren. Was man weiß ist, dass extrem viel Eisen in den Wänden zum Stabilisieren, dass das strahlt. Und dass das nicht gut ist. Mhm. Also ging es darum, so wenig Eisen wie nur möglich irgendwo statisch zu verbauen. Das ist das eine. Zum anderen ging es darum, die Lampen zum Beispiel kein UV-Licht absondern, sondern die Lampen, das ist zwar hell, aber es ist kein UV-Licht da. Mhm. Wir haben so einen kleinen Tageslichttunnel obendrauf. Das war gar nicht so einfach, den so zu konzipieren, dass du ein Stück weit noch Tageslicht eben hast, aber es ist UV-frei. Mhm. Und diese Dinge eben. Und dann keine künstliche Belüftung einzubauen, kostet ja auch wieder Energie letztendlich, sondern einfach schauen, dass man aufgrund von der künstlichen Belüftung, dass die Luft langsam durchgleitet, dass es...
nicht eine künstliche, von einer natürlichen
Belüftung. Natürliche, genau, dass es nicht schimmelt und trotzdem, dass es da auch energetisch einfach funktioniert. Also das waren so diese ganzen, Herausforderung. Mhm. Und jetzt nach dem ersten Jahr kann man sagen, es geht ziemlich gut auf. Es funktioniert einigermaßen, so wie wir es uns vorgestellt haben.
Ja, und da ist natürlich ordentlich Platz, um dann auch Weine reifen zu lassen.
Deswegen gibt es auch diese Late-Release-Weine dann eben oder diese Treasure Collections, wie sie dann heißen werden, mit ihrer eigenen Etikettierung, wo wir extrem viel Augenmerk in Zukunft drauf legen werden.
Das ist natürlich wirklich toll. Aber das heißt natürlich auch für euch, du hast ja auch einen Reifekeller gebaut, wenn auch etwas kleiner.
So parallel mit dem HO das auch gebaut, nur ein bisschen kleiner.
Ja. Aber in der Tat ist das ja dann so, dass ihr ja auch ein Wahnsinns-Investment da eigentlich reinschießt. Weil wenn du natürlich die Weine auch auf, wenn du nicht so viel hast davon und du hebst das dann auch noch 5 Jahre auf oder so,
ja, auch das wieder, wird wieder beim Thema Wette. Auch das ist wieder eine Wette.
Das ist, wie der Olli sagt. Also ich meine, wir trinken, wir verkaufen zu früh. Da müssen wir weg von diesem ganzen Fruchttrinkerei. Wir haben gerade ein bisschen Wein getauscht mit La Rioja Alta. Ja? Dort, die verkaufen 11. Ist der aktuelle Jahrgang zurzeit. Ja, die sind ja total wahnsinnig.
Ja, ja. Aber auch wenn du ins Elsass gehst, das ist das Gleiche. Es ist Zintumbrecht. Da geht es jetzt los mit 13. Ja. Das kommt jetzt.
Das haben die alles also die Top-Weine jetzt.
Ich finde das ja toll, dass ihr das macht, weil bei mir würde ja nie ein Wein so alt werden bei mir im Keller.
Aus dem Grund, genau aus dem Grund.
Weil es muss halt auf dem Weingut gereift lagern.
Also die Idee kam bei mir, ich saß in einem großen Alpenhotel mit dem Inhaber an der Bar. Und wie das halt immer so ist, man trinkt ein paar tolle alte Burgunder und leider Gottes gab es die eben nicht mehr auf der Karte, alles ausgetrunken. Und es gibt ja eben diese Weintauschbörsen, wo relativ viel alte Weine auch angeboten werden. Und das sagt er zu mir, keine einzige Flasche mehr. er kauft nur noch direkt ab Gut oder eben von einem Händler, wo er weiß, bei dem Händler ging es in den Keller und dann ging es einmal raus. Ansonsten nur noch ab Weingut gereift. Mhm. Und das war, weil er sagt, er hat so viel Mist in seinem Leben schon gekauft für einen Haufen Geld, alte Burgunder, extrem teuer. Mhm. Dann haben die irgendwo bei der Oma im Heizungskeller, haben die 30 Jahre rumgelegen, waren komplett im Eimer, jetzt kann schon keiner mehr. So. Ja, und das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, genau da muss ich hin. Also auf dem Weingut gereift, das ist das große Thema.
Ja.
Nicht einmal Tageslicht gesehen, etc. So. Und das war die Herausforderung.
Ja, absolut. Jetzt hast du schon wieder einen neuen Wein eingegossen, gell? Das muss ich mal gerade, bevor ich da jetzt den... Ja, Entschuldigung.
Mir nicht. Ich habe einfach mal...
Ja, ja.
Doch, du hast den auch. Ich habe mal eingegossen, dass er ein bisschen...
Sehr gut. Ja? Achso, dann lassen wir noch
einen Moment stehen. Eigentlich noch bei Mülsheim. Und ich wollte noch sagen, Mülsheim ist eigentlich auch so mit einem meiner Lieblingsweine vom Olli, weil der halt auch so diese pure Kalkstein-Aromatik so genial zeigt und diese... Aber trotzdem diese unglaubliche... Würze hat.
Das finde ich auch, der hat so eine tolle
Dunkelwürze. Ja, und das schätze ich so. Diese Dunkelwürze ist halt ein Hefestamm, ja, der in deinem Wingert oder in deinem Keller halt
wo auch immer
diese Charakteristik.
Man weiß es halt,
ja. Und das ist halt
Dunkelwürze habe ich noch nie gehört. Das ist so ein neuer Begriff für mich jetzt, aber ja.
Man könnte auch so Edelstinker dazu sagen.
Ich hätte jetzt gedacht, er ist fast salzig so ein bisschen hinten raus.
Ja, diesen Grip hat.
Halt. Den Grip.
Ja, dieses Thema Hefe ist natürlich ein extrem großes, keine Frage.
Ja.
Ich habe aber seit 1993 keine Hefe mehr prinzipiell gehabt, wobei 2004 hat man eben den neuen Keller bezogen und wir haben keine Hefe. Es ist alles eben diese Naturhefe. Manchmal verlierst du eben auch einen Tank. Ist so. Also ich habe einen meiner besten Kreuzberg-Tanks wahrscheinlich verloren, so wie es im Moment schmeckt.
Oh je.
Aber das ist halt das Spiel. Das ist part of the game.
Warum, weil er zu süß ist?
Oder? Ja, ist zu süß und geht auch nicht durch und hat jetzt auch den Grip irgendwie verloren und schmeckt jetzt wirklich auch lasch und BSA ist anscheinend auch im Spiel und so ein bisschen Joghurt kommt noch mit dazu. Mhm. Aber ich sag, das ist halt part of the game. Das ist halt, das ist halt das, was viele von unseren jüngeren Kollegen nicht so ganz verstehen. Es gibt nicht diese hundertprozentige Sicherheit. Es gibt einfach nicht dieses Netz und doch der doppelte Boden unten drunter. Es ist, irgendwann knallt es eben wenn du klar sein möchtest in deiner Aussage, dann musst du es eben auch beweisen und dann musst du es tun, dann musst du dahinter stehen. Wie gesagt, mach von mir aus Orange-Wein, aber steh dahinter und sei du da dabei und glaub da dran, was du tust. Und nur dann wird es ja auch der Weintrinker, der Konsument abnehmen. Es bringt nichts, immer rumzulavieren, wir machen alles und wir machen hier und da. Sondern sei volles Rohr. Und ich glaube, das war eine der Gründe, warum es bei uns einigermaßen funktioniert hat, weil wir ziemlich kompromisslos in allem waren.
Wir haben schon ein Profil geschaffen, damals in der Zeit, so... Message.
Es gab auch viel Streit.
Ja, gab es Streit?
Ja, das war ja schon auch nicht ganz so easy.
Es wurde diskutiert.
Also Streit, einfach ich meine auch Streit mit dem Handel, wo Händler...
Du meinst unter den Winzer oder
nee, was? Nee, mit Handel gab es viel Streit, mit Journalisten gab es Streit, mit, also da gab es auch schon, das hast ja du nie so machen müssen wie ich. Also ich hab herzhafter diskutieren dürfen als du, sagen wir mal.
Ich hatte nicht
dass
so
ich Spaß. Rausgehalten habe. Lass sie mal machen. Ich mache mein Ding und passt schon. Ich meine, das ist auch bewundernswert, gell, wenn man so cool, also eigentlich bist du total... Bist so ganz cool da rangegangen. Ist auch bewundernswert, so, ne?
Immer entspannt bleiben.
Ja.
Das ist wichtig.
Jetzt kommst du mir gar nicht so entspannt vor, Haro. Wie klappt das denn? Ihr seid gut befreundet, ihr zwei?
Ich bin völlig entspannt. Nur, wenn es zu entspannt wird, wäre ich verrückt. Da wäre ich wahnsinnig. Und also, Daniel sitzt Dinge aus. Und trinkt die auch mal weg. Das kann ich da nicht. Also wenn dann eben so ein paar Dummschwätzer, es gab mal so eine Nummer, da saß ich mal in Berlin und da waren so wirklich schlimme Leute. Und alles, was sie erzählt haben, war falsch. Und das war auch nicht okay. Und jetzt bin ich vage und ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und Standardsatz und dann war immer nix.
Da bist du hin, hast du den mal gesagt.
Wurde nee, also das war einfach, ja. Es war einfach herzhafte Diskussion.
Ja, ja, ja.
Wenn es persönlich wird und wenn es wirklich ganz falsch ist, dann kann ich das auch.
Ja.
Dann kann ich das auch.
Aber ansonsten denkst du, ich gehe mal zu meinem Viehzeug. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was für ein Typ der Daniel ist. Was für ein Typ ist in der HO?
ausgeglichen, ruhig.
Introvertiert.
Ja, Mensch, ihr zwei Lügner. Nein, ihr seid ja unglaublich lange befreundet.
Wir haben uns schon immer gut verstanden in der Schule. Ganz am Anfang fand der Olli mich wahrscheinlich ein bisschen spießig, ja, aber ansonsten, irgendwann haben wir und dann uns sehr, sehr gut angefreundet.
Der kam in die Schule, der hatte nicht mehr dabei, nie mehr dabei als ein Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Das Blatt Papier wurde dann, je länger es gedauert hat, noch quer beschriftet. Also unglaublich.
Bist du so ein sparsamer Typ?
Weiß nicht. Der kam, wenn er, also ich wundert eigentlich, dass er das sagt, weil er war eigentlich fast nie da.
Keine Zeit gehabt. Das war immer abschätzbar. Jetzt muss ich mal kurz hin und aber ich hatte keine Zeit.
Ja. Hast du Termine gehabt im Altstadtcafé?
Nein, ich hatte damals schon den Betrieb.
Ach so, okay.
Ich musste ja damals mich schon quasi um alles kümmern.
Okay. Aber das erste Handy in der Klasse.
Ah, ja. Weil ich mich um alles kümmern musste.
Und damals auch schon ein schicke V6 Lunch, ja. Das war geil. Oh. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und du bist beim Feldgolf gekommen, in dem alles gewachsen ist.
Ja, so ein Ford Escort. Und da vorne hat er Geranien gepflanzt. Im Handschuhfach.
Da war so eine Ablage, da hatte ich so einen Blumenkasten drin gepflanzt. Ich hatte aber auch lange Haare zu der Zeit.
Das ist ja grandios. Stelle ich mir gerade so vor. Ist ja super. Ja, so und Konkurrenz zwischen euch? Gab's das mal?
Nee, nie.
Nie.
Ach, nee?
Nie. Also, 7 Milliarden Menschen auf dem Planet. Und wir mit unseren 3 Hektar sollen uns gegenseitig battlen? Also,
nee.
Nein. Warum?
Ja, weiß ich nicht. Wenn jemand anders dann, also wenn dann, also ihr seid ja auch zeitgleich gut durchgestartet, ne? Aber wenn man so.
Ja, es regelt sich doch sowieso immer schnell von selbst, etc. Und also es ist einfach auch schade um die Lebensmühe, kurzum, weil es gibt ja Bad Vibrations und dann, also was soll das? Ja, okay. Und wie gesagt, wir machen ein paar Flaschen Wein. Es geht, wir wollen nicht die Welt, also the world is not enough oder was. Also,
wobei du schon gesagt hast, du willst schon so eine Marke haben, dass wenn du nach Afrika kommst, dass das so ist, wie wenn jemand eine Rolex anhat, dass jemand sagt, ach guck mal da.
Naja, das hast du falsch verstanden.
Ach so.
Aber was ich noch sagen muss, also was mir am Olli so gut gefallen hat, also früher schon und auch immer noch und auch heute, das ist auch, wird auch nie so, nie anders sein, dass der Olli immer so an das Große und Ganze denkt. Nie an Details, nie kleinlich, sondern immer groß. Großherzig auch. Auch nicht nur monetär, sondern halt auch von seiner ganzen Einstellung her. Ja, und das ist geil. Das finde ich total cool. Schätze ich sehr.
Muss mal drauf trinken, würde ich auch sagen.
Hab nichts mehr.
Endlich den Grund. Zum Wohl. So, jetzt trinken wir gerade Wagner-Schnäpsel, glaube ich, gell?
Die Herkretz.
Oh.
Damit sind wir ja eigentlich auch groß geworden, ja, mit Herrgott.
Ach, das ist aber auch ein geiler Wein, oder?
Jetzt sind wir wieder beim Thema. Es gibt diese Erweckungserlebnisse. Und für mich war Erweckungserlebnis Herrgott Wagner Stempel. Wenn du 93er Auslese trocken, hieß der Wein damals. Und das war unfassbar gut.
93.
Ja,
das ist immer noch gerade angefangen.
Ja. Immer noch richtig gut.
Ja. Und das war unglaublich gut. Und da war klar, dass
damals
das auf der Weg...
Das noch auslesetrocken.
Okay.
Dass das der Weg vom Wagner Stempel sein wird. Ja. Und klar war auch, was Rheinhessen für ein unglaubliches Potenzial hat. Mhm. Also wirklich, das war atemberaubend. Mhm. Und der Wein war auch atemberaubend. Und damals war mir schon klar, es müsste doch mit dem Deibel zugehen, wenn wir es nicht schaffen. Der hat gekostet damals 12,50 Mark, glaube ich, irgend sowas. 12,50 Mark. Also reden wir jetzt über 6,75 Euro. Und das muss ja doch mit dem Teufel zugehen, dass wir es nicht schaffen, irgendwann uns aus diesem Tal der Tränen wieder zu befreien. Mhm. Und ich saß in Oppenheim in der Schule und mein Nachbar war Apotheker. Und der hat über einen Apothekereinkauf, hat der Mutter Rothschild, haben die gekauft, damals 82er für 48 D-Mark.
Ist schon witzig, dass er es über einen Apotheker einkauft.
Über Gallienkonzern, ja. Über Gallienkonzern, weil das konnten sie eben abschreiben.
Ja.
Und das haben wir getrunken zur Pizza. Und ich habe das getrunken und habe gedacht, um Gottes Willen, das war 1989 oder so, mhm. um Gottes Willen ist das gut. Und das war der erste 100-Punkte-Parker Bordeaux, den es gab. Und dann ging es hoch auf 100 Mark. Und da saß ich in Oppenheim in der Schule und habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir irgendwann mit unseren Top-Lagenweinen die 100-Mark-Grenze wieder kratzen. Mhm. Da haben die mich circa falsch rum an die Tafel genagelt. Allerdings habe ich gesagt, naja, wir müssen mal schauen, ob wir es hier in den nächsten 100 Jahren schaffen. Das ist jetzt aber schon binnen einer Generation funktioniert, das konnte man halt nicht absehen, aber letztendlich. Aber es war schon irgendwie breathtaking, es war klar, es muss funktionieren.
Und wie war das Gefühl, als der erste Wein dann von euch für über 100 Euro verkauft wurde?
Na gut, das muss man ja sagen, das sind 30 Jahre. Das ist ja, ja
letztendlich auch ein Wein.
Ja, unglaublich.
Das ist geil.
Nein, es ist wirklich unglaublich.
Auch bei dir, VDP-Auktion. Hä?
Ja.
Geil, ja, was ich glaube, was Wein bezahlen haben.
Ich glaube, was uns beide auch eint, ist, dass wir diesen Respekt auch haben davor. Und dass wir damit umgehen können und auch mit viel Demut uns über das Thema auch unterhalten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil was gerade im Moment passiert, ist wirklich atemberaubend.
Ja, kurzum. Also das ist ja im Prinzip ein snobistischer Markt, der da gerade wächst und auch entstanden ist und jetzt langsam wächst. Und das waren ja so die Jungs, die halt auch immer noch Bordeaux auch kaufen. Und die kommen jetzt halt so ein bisschen auch auf deutschen Riesling und das ist schon eine ganz besondere Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das ist total spannend. Also da bin ich auch wirklich gespannt, wie das auch weitergeht. Ja,
demütig.
Ja, also es ist schon ein Erfolgserlebnis.
Also, bin ich auch stolz drauf.
Ja, naja, so, aber auch da, es geht auch da wieder um nichts. Es sind ein paar Stücke. Letztendlich.
Es sind und kleine Mengen, ja.
Es ist auch nicht ausdehnbar.
Eine junge Pflanze, die halt gepflegt werden will und weiter wachsen soll. Und das ist gut.
Jetzt erklär mir doch noch mal, wie du das gemeint hast, das mit der Markenpflege. Wenn so ein Wein von Battenfeld Spanier mal ist, wie so eine Rolex, also als Marke.
Das Rolex.
Einfach, ja, ist ja wurscht. Oder, ne?
Nein, also, aber es ist so, es gibt ja Weltwährung. Mhm. Und Rolex ist eine Weltwährung. Also das habe ich erzählt, wenn du jetzt irgendwo in Uganda vom Himmel fällst und hast eine Rolex am Arm, dann wirst du mit der Uhr irgendwas generieren können.
Wieder heimkommen.
Du wirst wieder heimkommen. Irgendeiner nimmt dich mit, wenn du sagst, schön, da war eine Uhr. So, letztendlich ist das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Namen und unsere Herkünfte und unsere Marken. Und die gilt es zu schützen, mit allem, was wir auch haben. Und eine Marke aufzubauen, dauert 30 Jahre. Also, here we go. Mhm. So, wir sind jetzt da. Und es ist so leicht, Marken zu veratmen. Beim Daniel ist es nicht so oft, bei uns ist es öfters. Wir kriegen quasi jeden Tag Avancen, Marke zu veratmen. Wo irgendjemand sagt, lass uns das tun, lass uns jenes tun, lass uns eine LEH-Marke, was immer.
Also ihr kriegt Angebote, wo du dich jeden Tag entscheiden musst, bleibst du auf deinem Weg? Oder?
Exakt, genau. Oder veratmet man die Marke, weil jetzt geht es darum, einfach aus allem irgendwas rauszuziehen. Und das ist, glaube ich, was, jetzt haben wir es ja beide nie gelernt, wir waren auch beide nicht ansatzweise auf der Heger-Schule, wie man so schön sagt. Und da bedarf es jetzt halt für mich auch hier und da mal etwas Unterstützung, wo man sagt, oh, mach das mal besser nicht, etc.
Wo kriegst du die Unterstützung her?
Ja, man hat auch mittlerweile auch wirklich gute Kontakte, gute Freunde und die einem da viel mit auf den Weg geben. Wie gesagt, wir sind kleine Winzer, trotzdem. Bei allem wirklich demütig zur Schau gestellten, aber trotzdem sind wir Winzer und mehr sind wir einfach nicht. Und es gibt halt einige Betriebe, die machen es blitzgescheit, wirklich blitzgescheit, auch wenn man ins Burgund schaut etc. Und das sollte so ein Stück weit unsere Orientierungsschnur sein, an der wir uns entlanghangeln. Und dann kann gar nicht so viel schief gehen.
Mhm. Sehe ich auch so.
Ja?
Ja, immer die Kirche im Dorf lassen.
Daniel ist ja auch so eher so ein konservativer Geschäftsmann, ne?
Ist so.
Also er kauft jeden Traktor bar, so ungefähr. So. Ne? So.
Bar nicht,
ja. Aber ja.
Ich kaufe keine, wenn ich das Geld nicht habe.
Ja, also so Leasing oder sowas oder Kredit aufnehmen ist nicht so dein Ding.
Ich baue jetzt keinen Reifkeller vom Girokonto.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon eher konservativ.
Konservativer auch Geschäftsmann?
Erzogen.
Ja.
Aufgewachsen. Okay. Und so.
Ja.
Und das Das versuche ich so an meine Kinder weiterzugeben.
Hat ja auch alles funktioniert.
Jetzt. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn du einen Betrieb übernimmst, der nicht belastet ist.
Mhm. Ja.
Und so will ich den auch weitergeben.
Ja, das ist einmal. Wer kann das sagen, dass er an die nächste Generation einen Betrieb weitergibt, der quasi kerngesund ist?
Der gut läuft und nicht verschuldet ist, Hammer.
Und wo die Marke klar ist und sauber ist, wo du quasi nur einsteigen musst und es geht weiter im Text. Und das ist schon was ganz, ganz Großes. Also das ist, was man in unserer heutigen Gesellschaft alles so vermisst in Zeiten von 1% Zins etc.
Das verleitet.
und das verleitet eigentlich so mehr Schwachsinnsentscheidungen wie zu wirklich generationenübergreifenden Entscheidungen. Also das ist schon was ganz, ganz, ja, was Edles und Feines. Ja. Naja, ist so.
Jetzt steckt mal das Lob ein, Mensch, ja, danke. Komm, da trinken wir nochmal eine Herkretz.
Ja, da können wir nochmal eine Herkretz-Dinge drauf.
Genau. So, tschin, tschin. Komm, Daniel, jetzt musst du nochmal.
Nein, das ist.
Alle drei Weingüter quasi, über die wir heute sprechen, sind auch beim VDP.
Ja.
Wie wichtig ist so eine Vereinigung wie der VDP?
Wichtig.
Wichtig, gut.
Absolut wichtig.
Ja.
Der VDP hat mehr oder minder im Alleingang hat er Dinge angestoßen, die ohne den Verband mit seinen 200 Mitgliedern gar nicht funktioniert hätten. Zum Beispiel das Thema Lagen wieder neu in den Fokus zu rücken, die große Herkunft zu spielen. Mhm. Und der VDP ist ja entstanden aus dem Verband der Naturweinversteigerer. Und das allein ist ja schon ein Statement letztendlich. Also der VDP ist wirklich als unser Verband als Marke was ganz, ganz Wertvolles und was ganz Notwendiges auch für die Zukunft, auch für die deutsche Weinwirtschaft für die Zukunft.
Es ist natürlich auch gar nicht so einfach, 200 Weingüter alles voller Individualisten unter einen Hut zu kriegen. Ja. Aber man muss halt auch sagen, die Klassifikation im Burgund ist halt auch nicht. In Rom ist auch nicht in 5 Tagen erbaut worden. Ja.
Und ich bin in so einer Winzervereinigung, da ist der Marquis de Angerville, ist da auch dabei.
Und warte mal, wie heißt sie? Ich hatte es mir aufgeschrieben.
L'Académie Internationale de Vin.
Ah, okay.
Und da bin ich mit ihm an den Flughafen gefahren letztes Jahr. Und Claude Duc ist die Top-Lage von Angerville. Und die ist deswegen nicht Grand Cru klassifiziert 1934, weil der alte Marquis die Klassifikation des Burgundes gemacht hat und weil er sagte, ich kann ja nicht mein eigenes Vineyard als Grand Cru klassifizieren. Und da gab es 2, 3 Auserwählte, die gesagt haben, das brauchst du nicht, aber wir machen das dann für dich. Mhm. Nur die konnten sich danach nicht mehr daran erinnern, dass sie das gesagt hatten. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil jeder kennt die. Und er erzählt es mit einem ziemlich leichten Schmiss und das ist auch, ja, aber das wird jetzt wohl auch klassifiziert werden, aber nach 1934 wird 2022 Claude Duc Grand Cru.
Okay.
Also nur mal so als Beispiel. Mhm. Und wir sollten hier auch und da ein bisschen mehr Hemdsärmeligkeit, ein bisschen mehr Nonchalance, ein bisschen mehr Entspanntheit walten lassen. Und nicht immer irgendwie alles direkt so als bare Münze zu nehmen und als in Stein gemeißelt.
Mhm.
Ein bisschen schon mehr
Eleganz. Weil das ist schon ein großes Thema, einfach die Klassifikation. Ne?
Im VDP. Die Lagen quasi. Ja.
Was ist großes Gewächs, was nicht.
Und was nicht.
Ja, was ist erste Lage, was nicht.
Und was heißt, da ist man...
Wobei wir sehr scharf waren. Wir waren aufgrund eben, uns beiden steckt noch der Schock in den Gliedern der 80er Jahre mehr oder minder.
Ja, okay.
Ja, ich meine, das muss man mal sagen, das wissen die wenigsten. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, gab es keinen Fassweinmarkt mehr.
Mhm.
Es wurde nichts mehr gekauft. Und dann kam irgendwann der Kommissionär, der hatte für 30 Pfennig, hat er dir dann noch der Rest irgendwie mitgenommen.
Mhm.
Also es war komplett alles weggebrochen. Mhm. Und aus dem Grund, als wir dann quasi in die Verantwortung kamen, und auch im VDP, als ich in den VDP aufgenommen wurde, 2006, habe ich 2 Lagen eliminiert, die es heute auch gar nicht mehr gibt, die man hätte auch als großes Gewächs klassifizieren können. Meine erste Amtshandlung bei Kühling-Gillert war 2007, den Oppenheimer Sackträger und Oppenheimer Herrenberg nicht mehr als großes Gewächs im Hause Kühling-Gillert zu führen. Das war mal die erste Amtshandlung, weil ich gesagt habe, Kühling-Gillert ist nur Roter Hang, Kühling-Gillert ist nur Pettental, Rodenberg und so weiter und so fort. Also das waren auch strategische Entscheidungen. Wir waren da extrem strikt, extrem scharf. Ich behalte es auch immer noch bei. Also ich würde auch heute noch sagen, sagen, das war perfekt, die Entscheidung.
Ihr wart
war
halt genau geprägt richtig. Von diesen 80er Jahren.
Wir waren geprägt von dieser, ja komm, ist doch egal.
Und heute, wenn ich das jetzt so raushöre, ist eben diese Diskussion, dass man wieder mehr Weinberge auch in als erste Ach,
es ist
Gewächse,
ist große
Gewächse.
Nein, es ist keine Diskussion. Aber was im Moment der Fall ist, die Striktheit geht so ein Stück weit verloren. Mhm. Alles kann, nichts muss. Wir können, wir dürfen, ach komm, dann schauen wir mal und dann gehen wir nochmal ums Eck.
So ein gesellschaftliches Abbild kommt mir gerade vor.
Ja, das ist, glaube ich, da, wo wir dagegen stehen müssen, auch ein Stück weit, weil wir haben das Elend halt eben miterlebt.
Und sag mal was zu dem Wein.
Oh Gott, ich habe noch gar nicht probiert.
Ja, das ist, es gibt Game Changers. Und der Herrgott war einer davon gewesen. Also ich bin 89, 90, 91 immer den Berg weiter hochgewandert. Und das sind Lagen, die waren im 19. Jahrhundert berühmt. Sieht man auch an den großen Gutshäusern. Da ist zum Beispiel auch ein Gutshaus. Die haben schon einen Tennisplatz im 19. Jahrhundert im Garten gebaut. Also da hat's für den Wein hat's Geld gegeben. Und nur dieses Tal, dieses Zellertal, wurde leider Gottes total vergessen. Das wurde irgendwie von der Landkarte imaginär vom Kopf her getilgt. Und mein Glück war eben auch, dass ich dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, in das Tal aufgestiegen bin, mehr oder minder.
Zellertal.
Und konnte da wirklich beeindruckendste Parzellen bekommen.
Ist das jetzt und schon das, was in der Pfalz liegt?
Nee, das ist noch Rheinhessen.
Das
ist Rheinhessen.
Es gibt Herrgott in Rheinhessen und es gibt Herrgott in der Pfalz.
Es gibt Zellerweg am Schwarzen Herrgott. Das ist die Rheinhessen-Seite, 71er Weingesetz. Mhm. Das ist die einzige deutsche Weinlage, wo eine Gebietsgrenze durchgeht. Genau. Und dann gibt es den Schwarzen Herrgott in der Pfalz. Weil die Pfälzer gesagt haben, eigentlich ist die Lage uns. In Rheinhessen hat man gesagt, alles klar, dann nennen wir es Zellerweg am Schwarzen Herrgott, weil es nach Zell geht.
Zellerweg am Schwarzen
Herrgott. Mir war damals schon klar, dass dieses Potenzial, wenn du diese Kalkköpfe siehst, die da rausstehen, dass das unglaublich gut sein muss.
Das sind beeindruckende Böden, ja. Das sind so richtige, die sind ganz voller, also siehst du eigentlich nur Steine, ja. Das ist eigentlich nur...
Oh, der schmeckt toll, oder? Wie schmeckt dir der?
Ja, das ist halt diese Spanierwürze.
Die Spanierwürze. Geile Spanierwürze, die wilde Spanierwürze.
Da könntest du auch ein bisschen schöner als Betriebshandschrift, könnte man das auch übersetzen.
Ja, so ein bisschen grüner Curry. Das ist total cool. Das ist halt eine ganz eigene Handschrift. Und,
aber das meine ich schon mit...
Das ist ein Profil.
Und heute wäre es nicht mehr möglich.
Das
also
ist knalltrocken, das hat null Zucker. Ja. Es ist straff, hat Salz, hat...
Ich muss jetzt mal was fragen, was du vielleicht nicht willst, was ich frage, aber ich mache es einfach. Wieso hast du eigentlich keinen Kühlen-Gillot-Wein mitgebracht? Stehst du mehr auf die Battenfeld-Spanier-Weine?
Ich wusste nicht, dass ich soll. Ich war zu wenig gebrieft, sind wir wieder beim Thema. Da hättest du Caroline mal eine E-Mail schreiben müssen, dann hätte man das gemacht.
Der kann nicht alles wissen.
Nee, genau, ich kann nichts wissen.
Ich wollte nur wissen, dass das falsch ankommt jetzt bei den Hörern, weißt du, dass sie denken, du magst nur die Wahlen und nicht die anderen.
Es liegt bisher an mir.
Du bist schuld.
Hätte mein Freund Daniel mir gesagt, nimm auch ein Pettental mit, hätte ich ein Pettental heute auch dabei. Wurde mir nicht gesagt. Ich kann mich echt nicht um alles kümmern.
Nee, kann sich nicht um alles kümmern und deswegen machen wir jetzt mal eine Schnellfragerunde, pass mal auf.
Oh Gott.
Zack, zack. Nicht denken, antworten. H.O., mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Krugschampagner.
Ja. Ja, das gibt's immer schön im Haus genau. In Spanien.
Ja?
Nicht nur seine Frau, manchmal mich auch.
Verfindet dich auch. Es läuft ganz gut bei euch rein. Ich merke das schon. Was bringt dich auf die Palme, Daniel?
Okay. Eigentlich wenig.
Was bringt ihn auf die Palme? Weißt du das vielleicht besser, O?
Dummschwätzer.
Dummschwätzer. Und Vorurteile.
Ja, der eine oder andere Weinjournalist auch manchmal.
Reicht doch, Dummschwätzer.
O, was ist das Coolste am Winter sein?
Alles. Das ist der lässigste Beruf des Planeten.
Ja?
Ja, mit
Warum?
Abstand. Weil alles dabei ist. Natur, Landwirtschaft, es wird in Dekaden gerechnet und nicht in Millisekunden und Quarks und Binärcode. Aus dem Grund ist es wirklich einer der lässigsten Berufe, was man sich per se vorstellen kann.
Was am nervigsten am Winter sein?
Das Wetter. Ja. Es gibt Dinge, die man einfach nicht ansatzweise, und da sind wir wieder beim Thema Demut, man lernt es irgendwann mit viel Schmerz. Und große Winzer sind per se gepeinte Seelen, auch gepeinigte Seelen. Das ist,
die tut mir so leid jetzt.
Ah, es ist so.
Ja, Wetter ist schon echt so. Mit.
Stell dir vor, es ist der, keine Ahnung, der 3. Oktober und du beabsichtigst nächste Woche deine besten Trauben aus deiner besten Lage zu ernten. Mhm. Und es kommt 70 Liter Regen. Gut, das haben wir schon lange mehr. Aber 2000 hatte man
2014.
2014 das Gleiche,
210 Liter.
210 Juli. Liter, genau. Okay. So, und deine Trauben gehen dahin. So.
Und noch Hagel dabei. Oder
und
was,
du hast ein Jahr auf den Moment des Erntens hingearbeitet. Schlimm. Ein Jahr auf diese zwei also, Stunden.
Das ist das, was.
Das ist mir beim Thema Demut.
Extrem unentspannt.
Ja.
Also, wenn es ums Wetter, also gerade so, weil du steckst so viel Herzblut und Arbeit in die Parzellen, ja, und dann kommt da so eine blöde schwarze Wolke, ja, und
alles ist dahin.
Zack, ja.
Und kein Mittel der Welt, kein Binärcode also, rettet dich davor. Meine,
die Katrin, die kommt ja nicht aus dem Weinbau und die kann das auch gar nicht so nachvollziehen. Ja? Wenn es da so im Sommer so Gewitterstimmung ist, ja, und dann, wenn ich dann unentspannt werde, ja, das ist das, was mich aus der Ruhe bringt manchmal.
Gewitter?
Also, Gewitter, ja. Ich habe, wie die Gallier, Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Wie bei Asterix.
Genial.
Johannes Leitner.
Das sind die Naturvölker. Ja. Und die haben das noch. Das ist wahrscheinlich noch genetisch, was auch immer vielleicht in mir.
Oh, wunderbar.
Dann machen wir die nächste.
Was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast?
Das war Anschluckei, ja. Wir saßen nebeneinander und haben irgendeinen unbekannten Wein aufgezogen. Mir hat es jetzt nicht wirklich final geschmeckt und ihr sagt zu mir, also auf Italienisch, Englisch, entspann dich und trink dein Glas leer. Und lass dir nichts anmerken und sei immer noch gut drauf. Das war so das größte Weingeheimnis, aus nichts eine Philosophie machen. Und schauen, dass die nächste Flasche kommt.
Immer weiter. Was ist dein geheimes Talent, Daniel?
Muss ich dir das jetzt sagen?
Ich habe das Gefühl, der HO weiß um dein geheimes Talent.
Hab Soll ich dir geheime Talente?
Naja, nicht nur eins.
Ja.
Was ist denn das geheime Talent von Daniel?
Dem sein geheimes Talent ist, und das ist extrem faszinierend, weil es gibt Dinge, die kann man nicht lernen. Die sind Gott gegeben. Und dem sein Gott gegeben das Talent ist, er kann machen, was er will, es wird ihm alles verziehen.
Geil.
Er ist immer Geil. Sauber raus. Mhm. Glückskind, es ist wirklich so. Er hat sich noch nie so final in die Grütze irgendwie irgendwo mal geritten. Und selbst wenn er es getan hätte, kommt er immer wieder raus und oh, mal kurz abgeschminkt. Weiter. Und das ist großartig.
Aber in welches Land würdest du gern mal reisen, Daniel?
Oh, ich habe noch ganz viel auf dem Plan.
Ja?
Ganz viel. Ich war noch nie in Südafrika. Da muss ich mal hin.
Für den Winzer natürlich. Todsünde.
Ja, würde ich schon gern mal hin.
Welche Frage wirst du immer wieder zu deinem Wein gefragt?
Nach was schmeckt der Wein?
Ah ja.
Schmeckt nach Spanien.
Nicht zu beantworten, diese Frage. Es ist nicht zu beantworten. Jede nimmt Gerüche anders wahr, jeder schmeckt anders. Das Dümmste, was ich je gesehen habe, war dieses Le Nez d'Hiver, wo du diese Fläschchen gehabt hast, wo du aufdrehst und so riecht es.
Ja, so
Aromen drin sind. Grausam.
Nichts so eine Aromenkiste quasi.
Wie so eine Aromenkiste, grausam. Ja, ja, ja. Und das große Geheimnis großer Weine ist per se immer nur das, sind völlig entspannt.
Mhm.
Große Weine sind...
Nicht überladen, nicht süß.
Da kommt man nicht mehr, da
nicht
kommt
so
man
so aufgeregt.
Völlig unaufgeregt.
Ganz lecker. So, Daniel, was macht dich glücklich?
Das willst du nicht wissen.
Oh, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann?
Kellnermesse. Ganz wichtig. Es sei denn, man hat Shampoos. Heimat. Das Wichtigste von allem. Und Familie.
Ja. Daniel, was macht dich glücklich?
Ein Korkzieher.
Warum, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig?
Eine der intelligentesten Fragen seit langem. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde gern mit Marcel Reich-Ranitzky eine Flasche Champagner trinken.
Oh, wow.
Oh, guck mal da.
Spannend.
Das ist sehr.
Ich glaube, dass das...
Sehr intellektuell, aber auch macht auch Spaß, glaube ich.
Ich glaube, das macht Spaß und man lernt was. Darum geht es ja. Und mit so Leuten muss man sich irgendwie auseinandersetzen, weil deswegen werde ich auch so ein bisschen entspannter, weil was die alles erlebt haben. Und wie gesagt, bei uns, es geht nur um eine Flasche Wein. Es ist nichts, es ist Feenstaub, was unserer Welt vielleicht auch hier und da ganz gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir das ein oder andere etwas entspannter angehen würden.
Was ist die coolste Geschichte, die ihr beiden zusammen erlebt habt?
Oh Gott. Oh. Können wir noch mal neue Podcasts machen? Boah, es gibt Hunderte. Da. Daniel hat einen neuen Audi gekauft.
Okay.
Ein super Auto. Am Ende war das eine Scheißkiste hoch 12. Aber kurzum, wir sind mit dem Ding nach Berlin gefahren. Und der Wittmann hat im Schlosshotel Grunewald, hatte er da ein kleines 12-gängiges Menü direkt serviert bekommen. Autofahrt Berlin, im Auto das ein oder andere Kaltgetränk und Schlosshotel Grunewald, der Wachner mit seinem neuen Audi sauber vorne eingeparkt und der Anna hat aufgefahren, dass es gekracht, gerumst und geschittert
also
hat.
Also auch eine Flasche nach der anderen.
Eine Flasche nach der anderen. Und bei jeder Flasche hast du bei Daniel gemerkt, wie die Wimpern sich so leicht voneinander entfernt haben. Und ihr... Und irgendwann kam
das war mir suspekt.
Es konnte nicht so verknüpfen.
Weil ich habe das nicht bestellt.
So.
Aber das war eine coole Reise.
Das war eine coole Reise. Ich bezahle heute noch dran ab.
Also. Jetzt habe ich gelesen, dass du manchmal mitten in der Nacht aufspringst, in den Keller rennst und einen Wein holst und sagst, den müssen wir jetzt sofort probieren, der ist jetzt reif, jetzt. Stimmt das?
Ja, irgendwas fällt mir dann ein.
Ist wie so eine Glocke. Jetzt
genau, und dann muss ich nochmal schnell in den Keller und dann muss die Caroline das probieren. Also nicht ich, aber die Caroline muss das probieren. Und sie leidet da auch oft runter. Ich muss immer kurz runter in den Keller. Okay. Also das ist im April, Mai, wenn dann die großen Gewächse fertig gemacht werden. Das ist dann...
Okay.
Also es ist auch echt emotional aufregend.
Ja?
Ja, und das ist gut, dass es aufregend ist. Und das braucht es auch. Es braucht dieses, den Puls immer wieder in die Höhe zu treiben und sich selbst zu hinterfragen, ist es eine richtige Entscheidung? Und immer wieder von Neuem zu denken, ist das gerade gut, was wir tun, oder machen wir Fehler? Ich brauche das auch. Mir tut es auch gut.
Habt ihr schon Gefühl für den Jahrgang 2020?
Das geht schon so ein bisschen in die 19er Richtung, oder?
Ich traue es mich eben nie vor März zu sagen, wie weit es geht, wenn die ersten Proben losgehen. Aber vom Gefühl her kann es was Großes sein.
Also es ist vergoren, der Keller ist auf. Seit zwei Wochen haben wir auf, dass es kalt wird.
Der Keller muss kalt werden. Okay. Ganz wichtig.
Dann warum ist das so wichtig?
Weil dann ist das Jahr abgeschlossen.
Okay.
Ab dem Moment, wo der Keller kalt wird, ist der Jahrgang
fertig eigentlich
fertig,
abgehakt.
Ja, dann kannst du eigentlich keinen Einfluss mehr nehmen.
Genau, ab jetzt ist alles, ab jetzt geht's dahin.
Apropos Jahrgang, ist irgendwie laufen wir trocken, Daniel, was ist denn los? Ja, auf deinen Flaschen, das muss ich jetzt vielleicht nochmal sagen, da steht hinten drauf, no bullshit, just so fit, richtig?
Und Beautiful Rheinhessen.
Beautiful Rheinhessen, aber ich möchte mal auf dieses No Bullshit zu sprechen kommen. Also damit meinst du, dass du einfach ganz naturnah arbeitest.
Es gibt Dinge, ich kann sie nicht mehr hören. Und das ist dieses, ja, Schwefel, bla bla bla. Und deswegen No Bullshit, Just Sulfit.
Okay.
Fertig. Weil...
Also heißt, da ist keine Scheiße drin?
Nee, es ist nichts drin. Nix, null. Es gibt keine einzige Dose, Tüte... Was auch immer, die aufgerissen wird und oben reingekippt wird, es gibt nichts.
Keine Zusätze.
Es ist pur. Völlig ohne irgendwelche Zusätze.
Okay. Aber zu diesen Schildern hast du ja eher so eine ganz besondere Einstellung, muss ich mal sagen. Wer die Privatsphäre schätzt oder wie war das? Also ich habe mich eigentlich nirgendwo mehr hingetraut. Steht da drauf?
No sweet wine, no wine sale, no bullshit.
Ja, ja, aber auf den Schildern steht was anderes.
Ja, wer die, genau. Ja.
Was steht da drauf?
Das Lustigste war an Ostersonntag saßen wir auf der Terrasse und zum Café. Da kam eine alte Dame mit einem alten Golf den Weg hochgefahren und sagt zu mir, also ich saß da und gerade die Kuchengabel und sagte, ist das der Weg nach Bockenheim? Ich so, nein, Sie sind total falsch. Und dann ist sie auf der Wiese über die Gehwegplatte ist umgedreht und hat nochmal gewunken und ist davon gefahren. Und das war so der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, hier müssen wir Schilder her, weil ich hasse Zäune. Also ich finde Zäune, das ist, wir Rheinhessen sind ja open-minded. Mhm. Das ist auch diese Landschaft, diese weite Landschaft. Keine Wälder, eine Steppenlandschaft und man glotzt nicht permanent gegen Berghügel etc. Und das ist der Charakter auch von uns, glaube ich, so ein großes Stück weit. Und aus dem Grund auch keine Zäune. Und ich habe mich mit dagegen gewehrt.
Keine Tore.
Und alles offen. Ja. Und da müssen wir wenigstens ein paar Schilder hinstellen. Vielleicht liest der ein oder andere.
Ja, weil die Leute können ja auch manchmal nichts dafür, ja, dass man einfach...
manchmal.
dann sollte man sie eben ein kleines Stück weit drastischer darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt echt auf einem komplett falschen Pfad sind.
Ja.
Nette Menschen akzeptieren die Privatsphäre, allen anderen ist der Zutritt nicht erlaubt.
Genau.
Und das ist doch nett.
Ja, nett und heißt keine Sau darf da hinten kommen. So, wir haben jetzt den nächsten Wein im Glas, ne? Chardonnay.
Ich habe mal Chardonnay mitgebracht. Ja, wir machen ja auch ein bisschen Chardonnay. Der passt halt bei uns nicht in keine Klassifikation. Deshalb nennen wir ihn einfach Reserve. Der kommt mit den großen Gewächsen auch erst dann in den Verkauf. Also der lag jetzt bis August im Fass.
Ja.
Auf der Vollhefe und ist auch also unfiltriert, auch gefüllt. Und wir sind Chardonnay bei uns hier. Der Weinberg steht am Höllberg, also eher wärmer, aber auch auf dem Porphyr. Ja, das ist so ein bisschen Hobby. Kann man sagen. Das sind kleine Mengen.
Ist aber ein gutes Hobby.
Ja, sind kleine Mengen. Wir machen das im kleinen Fass, also im Barrick. Und ernten das auch viel früher als noch in der Vergangenheit. Früher haben wir gedacht, boah, das braucht irgendwie 14 Alkohol oder so.
Das ganz elegant haben.
Und jetzt
ganz
eher straight und fein.
Das ist auch straight, ne? Das ist so ganz straight. Eigentlich für ein Chardonnay finde ich es fast ungewöhnlich, oder?
Ja,
es hat Säure.
So gut.
Und das ist halt noch zu jung. Ja, ich wollte aber jetzt halt einen aktuellen Jahrgang mitbringen.
Ja. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass, was kostet der Wein? 20 Euro.
24
Euro. Mhm. Da bekommst du im Burgund von einem Top-Erzeuger nichts. Also ein Bourgogne Blanc, das ist dann eher noch so eine Goss, das ist dann eher Zukauf etc. Und hier kriegst du von großartigem Terroir herkommend eigene Reben, perfekt, also das ist...
Der Wein hat auch keine Malolaktik, also keinen Säureabbau gemacht. Wollte er nicht.
Okay.
Wir haben es versucht, also der lag ganzen Sommer warm, also oberirdisch, also nicht bei uns im Weißweinkeller, also nicht unten, sondern eher oberirdisch und war auch eigentlich von der Temperatur so, dass er hätte es können, einen Säureabbau machen, hat aber nicht gemacht und dann haben wir ihn auch so belassen, wie er ist, ja.
Und, was sagst du? Toller Wein?
Säure halt.
Hat Säure, das fällt mir auch auf.
Aber ja, weil, und das mal auch wieder beim Thema, es ist halt total elegant. Es hat eben diese Frische, dieses Entspannte. Es ist, wenn du jetzt ein paar Leute am Tisch bist, da hast du ein bisschen was in der Pfanne, bla bla bla, du trinkst diese Flasche und bist einfach nur froh und glücklich. Es ist großartig.
Ja, ich finde es auch großartig.
Du hast mich noch nicht gefragt, mit wem ich mal eine Flasche Wein trinken.
Sag mal, gibt es noch jemanden?
Es gibt noch viele andere.
Ach so, ja, entschuldige, Daniel. Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Wein trinken?
Sean Le Cam.
Ja.
Wer ist Sean Le Cam?
Für die Profis, Sean Le Cam ist
ein Profisegler,
der gerade die Vendée Globe fährt. Auf einem der ältesten Boote der Flotte und der ganz, ganz vorne mitsegelt. Ja. Und das ist unser Idol 21, haben wir jetzt schon beschlossen. Das ist unser Mann des Jahres 21, weil der hat Bordeaux an Bord und raucht gerne Gitan handgedreht.
Er ist wirklich ein cooler Typ.
Okay.
Mega Typ. Und 61.
Hat, 61.
Und hat der Älteste der Flotte.
Vendée Globe ist die härteste, das anspruchsvollste Sportereignis dieser Erde. Vendée Globe ist ein Rennen, ein Mann, ein Boot um die Welt, 44.000 Kilometer. Quasi im Prinzip ist es eine Südpolumrundung, nonstop, ohne Pause. Und
heute Morgen Kap Horn umrundet. Jetzt geht's wieder da.
Momentan sind wir gerade ums Kap Horn rum.
Oh, ihr seid da, Richtung ihr trackt das. Ihr wisst genau, wo der ist.
Jeden Tag.
Und, wir telefonieren doch fast jeden Tag.
Und es sind 30 Teilnehmer. Also es waren 33 Boote. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 28 oder 27.
Einer ist abgesoffen.
Ja, einer ist gesunken. Und dieser gesunken ist, der hat 10-11 Stunden in seiner Rettungsinsel verbracht und Sean Le Cam hat ihn gerettet.
Natürlich. Und hat ihm direkt Sean Le Cam einen schönen Rotwein.
Der Held,
wahrscheinlich.
Vendée Globe.
Das ist der Held.
Absolut. Und der ist total cool, weil er mit ältester Technik ganz vorne mitfährt.
Also ich versuche den mal anzuschreiben, Daniel. Wenn der kommt, kommt ihr beide nochmal, oder?
Und der trinkt gern Wein.
Der trinkt gern Wein. Also vielleicht kriegen wir das ja hin, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Chin, chin.
Hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.